Ja, ich denke, bei den Klimaerscheinungen ist das durchaus jetzt auch durchgeschlagen auf diesen Bundestagswahlkampf, ist fast übertrieben zu sagen, auf die Debatten, die dort geführt werden, auf die Talkshows. Also eigentlich überall kommt schon vor, jetzt müssen wir da was tun. Das ist alles menschengemacht, außer den AfD-Leuten halt. Ja, aber das ist kaum noch, wird kaum noch bestritten. Ja. Bei der
Ja,
Pandemie ist das anders, ja.
da hat man ja eher das andere Phänomen, das unter dem Label Green New Deal behauptet wird, dass bei Fortbestand kapitalistischer Produktionsweise diese katastrophische Entwicklung verhindert werden kann. Ich glaube, eine wirklich schwere Aufgabe, bei der man so aufpassen muss, nicht phrasenhaft zu werden, besteht in dem Nachweis, dass der Green New Deal eine illusionäre Hoffnung ist. Und das ist heute nicht unser Thema, aber ich habe es nebenbei mal angemerkt.
Naja, aber wir sind da schon auch bei einem Kapitel in deinem Buch. Also ich meine, das große erste Kapitel für die potenziellen Leserinnen und die Zuhörerinnen gesagt, stammt von einem Referat, das du letzten September in München gehalten hast. Also nicht unmittelbar aktuell zum aktuellen Stand auch der Pandemie, aber du hast im März Kapitel da hinzugefügt und Artikel hinzugefügt. Einer wendet sich sozusagen gegen die Konstruktiven. Und da bringst du ja auch als ein Beispiel die sozusagen Experten des Green New Deals, die halt versuchen, konstruktiv jetzt im Rahmen des Kapitalismus eben zu reparieren. Und kritisierst dabei aber auch die Konstruktiven, die jetzt zum Beispiel bei der Zero-Covid-Bewegung, die sich im Moment nicht mehr so viel bewegt, aber doch eine Zeit lang ziemlich bewegt war, dass die auch einfach dauernd konstruktive Vorschläge machen, sozusagen den Regierungen bessere Regierungspolitik empfehlen wollen. Und kritisierst da auch, wie ich finde, ein bisschen zu rundschlagend, vielleicht kannst du gleich was dazu sagen, Leute, die bei Stuttgart 21 konstruktive Vorschläge machen für den Bahnhof, Leute, die die Truppen aus Mali zurückbringen wollen mit dem Argument, dann haben wir mehr Sanitäter hier für die Kranken und Gefährdeten. Und findest das irgendwie ganz furchtbar. Warum eigentlich?
Dann will ich es abstufen. Was ich ganz furchtbar finde, obenan, das ist die Pose, und die ist von einigen führenden Vertretern von Zero-Covid damals ja sehr nach vorne getragen worden, der bessere ideelle Gesamtkapitalist zu sein, der für eine mögliche Staatspolitik zu stehen, die die Bedingungen der Kapitalakkumulation besser sichert als die jetzigen Regierungen oder jedenfalls die Regierung der westlichen Welt, um das mal so verkürzt zu sagen. Ich glaube, wer diesen Standpunkt einnimmt und da irgendeinen Stolz drauf empfindet, der kommt auf eine abschüssige Bahn, denn alle linke Politik ist Schädigung von Kapitalakkumulation, ist auch Schädigung des Standort Deutschland. Macht gar nicht zu seinem Maßstab, dass Deutschland in der Weltmarktkonkurrenz gewinnen müsse. Das ist etwas sehr Schwerwiegendes. Zweitens hatte ich ein bisschen angemerkt, und ich fühle mich da im Recht, dass der dort formulierte Aufforderung oder Anspruch an die Gewerkschaften, sie mögen den damals ja als Postulat richtigen Unterbrechung der nicht relevanten oder nicht erstrangig relevanten Sektoren des Dienstleistens und industriellen Produzierens für einige Zeit außer Kraft setzen, extrem illusionär war. Wenn ich die gemeinsamen Stellungnahmen von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden am Anfang der Pandemie, aber auch jetzt in diesem Frühjahr zugunsten von Lockerung Revue passieren lasse, wie ich das da tue, dann würde ich sagen, nein, das ist eine Organisation, die den Zwängen von Standortpolitik und Kapitalakkumulation sich selbst untertan gemacht hat. Und Jetzt sprichst du das mit dem besonders Konstruktiven an. Ja, ich bin ein Feind von Übergangsprogrammen. Die heißen auch manchmal Umbauprogramme. In der Grünen, da hießen sie Umbauprogramme. Diese Programme sind oft sehr detailliert und die Autoren stilisieren sich zur ehrlichen Haut dadurch, dass sie sich bemühen, an alles gedacht zu haben. Und sie sind meistens ja am Anfang gar nicht kompatibel mit den Erfordernissen der Kapitalakkumulation. Aber schleichend unterwerfen sie sich dem Dogma, dass auch alles finanzierbar sein müsse. Und dann hat das Akribische manchmal skurrile Züge. Und weil ich ein Polemiker bin, habe ich mich auf einige skurrile Züge bezogen. Zum Beispiel, weil du über den Bahnhof in Stuttgart gesprochen hast, hatte ich mal vor langer Zeit in dem Buch von Winnie Wolf und seiner Verliebtheit zur Akribie gefunden, dass er auch dafür plädiert, dass die Kofferwägelchen ohne Pfand sein müssen auf den Bahnsteigen. Und dann dachte ich, dies ist das Phänomen, das wir im sonstigen Leben oft beobachten können, dass aus der Position der Machtlosigkeit ein Übereifer in Fleiß erwächst. Abschließend will ich sagen, ich habe nächste Woche eine Diskussion in Potsdam mit Stefan Dietl, der hat Covid-19 unterzeichnet und sieht da auch einiges kritisch. Ich habe in München eine Diskussion mit Wolfgang Kien, der hat Zero-Covid unterzeichnet und ich hoffe auch, dass noch ein paar Planungen aufgehen, wo ich mit anderen Repräsentanten, das sind ja nicht meine wichtigsten Feinde oder so etwas, sondern eine Kritik kann ja manchmal scharf sein und trotzdem ausdrücken, dass meine Feindschaft sowohl zur Staatspolitik als auch natürlich erst recht zu den Querdenkern und Corona-Leugnern um viele, viele Dimensionen krasser ist als die zu Zero-Covid.
In konkret gab es ja auf deine Kritik dann auch eine Erwiderung in der Aprilnummer und da einfach mal gefragt, ob du sozusagen na Entschuldigung, soll es ja nicht sein, von der Verena Greilinger und Christian Zeller, da akzeptierst, die sagen ja, wir haben nicht der Regierung jetzt eine Empfehlung gegeben, wie sie der bessere, effektivere Gesamtkapitalist sein kann, sondern wir haben das als Analyse aufgefasst, um das dagegen zu stellen, dass man sagt, diese Regierung, die weiß genau, was sie will und die will da die Diktatur, die Merkel-Diktatur mit durchsetzen. Das war eigentlich von uns nur als Analyse gemeint. Ja? Und um auch noch den zu zitieren, der Stefan Weigand schreibt in einem Absatz, ich zitiere ihn mal, Ebermann stellt diesen todbringenden Gegenpositionen von Hendrik Streeck, vielleicht kommst du gleich noch auf den, und seinem sozialdarwinistischen Anhang Merkels warnende Vorsicht gegenüber. Doch Merkels Vorsicht ist lediglich Ausfluss instrumenteller Vernunft, bemisst sich allein an der Sorge vor einer Überlastung des Gesundheitswesens. Und das ist doch eigentlich auch genau dein Argument, dass das diese instrumentelle Vernunft ist von den sozusagen Vernünftigen, die in der Öffentlichkeit als einzige quasi den Querdenkern gegenüberstehen. Also doch relativ viel Übereinstimmung.
Ja, ich hoffe ja auch wirklich, dass wir noch uns auf Podien begegnen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das gesehen. Ich hab so was Apodiktisches in diesem kleinen Aufsatz geschrieben. Das lautet: Bewegung und Hoffnung, auch wenn sie scheitern, müssen ausgewertet werden. Ob wir die große Euphorie Griechenland und Syriza nehmen oder die große Euphorie vor Podemos und Spanien oder die große Euphorie für den arabischen Frühling oder meinetwegen die große Anfangseuphorie in bestimmten Kreisen für Zero-Covid. Wenn das schief geht, darf kein Themenhopping stattfinden, sondern bedarf der Auswertung. Das ist die einzige Chance, dass der Gesellschaftskritiker ein passables Verhältnis zu, nennen wir es mal so, Bewegungspolitikern hat. Und was da mir entgegenhalten, das fand ich fand erstmal, der Ton war angemessen. Wir haben uns nicht irgendwie persönlich beleidigt, wie man so sagt, oder ein Übermaß an Schroffheit ins Spiel gebracht. Und was da geschrieben hat, weil du, wenn du eine Pandemie untersuchst, dann kommst du selbstverständlich auch zu solchen Fragen, Fragestellungen gradueller Art. Nicht, dass in Schweden mehr Menschen gestorben sind als in den umliegenden Ländern mit ungefähr gleichem Reichtumsniveau, also Dänemark und Finnland,
Norwegen.
Das ist eine Tatsache und ja, das ist ja jetzt kein Lob für die Umliegenden und erst recht kein Lob für Merkel oder so etwas. Ich find ja das Klima, das gesagt wird, wir haben 95.000 Tote und sind doch relativ gut durch die Pandemie gekommen, unerträglich. Sondern das ist einfach ein Untersuchungsgegenstand. Und Dreyeck und natürlich vielleicht noch krasser Klaus Stöhr oder bestimmte erste Repräsentanten, ja, die waren eben tatsächlich die Antipoden zu der relativen Vorsicht von Merkel oder, wenn wir das so komisch sagen dürfen, der Beratung durch Melanie Brinkmann oder Ähnliches.
Ja, Drosten und so.
Ja. Drosten. Und diese Feststellung ist doch nicht die Behauptung, die haben jetzt alles gut und richtig gemacht. Nein, Melanie Brinkmann schreibt, ich hoffe, dass ich die Zahl richtig erinnere, dass durch den zu späten Lockdown im letzten Herbst ca. 30.000 bis 40.000 Menschen mehr gestorben sind, als es sein müsste. Das ist ja ein mörderischer Vorwurf, wenn wir den ernst nehmen. Trotzdem das graduelle Wahrnehmen und sozusagen die Repräsentanten des FDP-Sozialdarwinismus als etwas besonders Mörderisches zu geschehen, gehört einfach in den Rahmen einer Analyse.